McLaren fährt den Doppelsieg ein in Ungarn, den vierten in Serie. Das ist dem Team jetzt zum zweiten Mal in der Geschichte gelungen, nach 1988, damals mit Senna und Prost im Team. Wir sprechen über das Rennen 2025 und ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, Ralf.
Guten Abend, hallo.
Ja, stimmt, wir sind schon am Abend angekommen mittlerweile jetzt nach der PK. Ja, Lando Norris hat sich durchgesetzt und den Rückstand in der WM auf 9 Punkte verkürzt. Es geht mit einer hochspannenden Situation im WM-Kampf in die Sommerpause hinein, aber wir sprechen jetzt über den Zweikampf der beiden. Lando Norris hat sich am Ende durchgesetzt. War diese Einstoppstrategie, die wir da heute gesehen haben, hat die den Unterschied gemacht?
Absolut hat die den Unterschied gemacht. Das hat man ja gesehen. Am Ende ist man immer schlauer. Das Glück für Norris war eigentlich, dass er auch eine Zweistopp planen wollte, aber nachdem er beim Start eingeklemmt worden ist, er nur Fünfter nach der zweiten Kurve war, weil Alonso ihn auch noch überholen konnte und Russell, hat sich McLaren überlegt, naja, versuchen wir mal eine Einstoppstrategie. Und das ging auch auf, weil Norris mit den Reifen gut umging und der McLaren sowieso die Reifen gehalten hat. Und das war dann haarscharf. Also das war ein bisschen Glück im Unglück und das hat hingehauen. Norris hat auch einen guten Job gemacht. Wenn man mal die Startphase von der Startphase absieht, ja, er hat alles probiert, aber er kam ja trotzdem wieder ein bisschen zögerlich vor. Aber diesmal ging es gut. Und er hat sich am Ende mit Haut und Haaren gegen Piastri gewehrt, das meiner Meinung nach wieder hat drauf ankommen lassen, unbedingt gewinnen wollte und sogar den Crash riskiert hat.
Ja, das kann man, glaube ich, wirklich mal so sagen. Es war wirklich knapp, hatten wir im Spielbecker schon eine ähnliche Szene. Da auch da hat Piastri sehr spät auf der Innenseite gebremst, konnte aber noch so ein bisschen mehr die Linie halten. Heute hat man auch wirklich gesehen, der ist dann ja wirklich auch auf die Außenbahn richtig rausgeflogen. Also hätte da Norris nicht mitgespielt oder wäre jetzt ein bisschen zu zögerlich gewesen, dann hätte es richtig gescheppert. Es kam aber dann auch direkt dieser Call von seinem Renningenieur. Du weißt, wie wir zu fahren haben. Also war eine Mahnung. Gab es deswegen vielleicht auch nicht mehr die Attacke auf der letzten Runde?
Ja, ich denke, das hat Piastri sehr wohl verstanden. Im Prinzip war der Funkspruch so gemeint, jetzt kein Risiko mehr, halte die Position, ohne es zu sagen. Weil auch wenn McLaren einen riesen Vorsprung in der Konstrukteurs-WM hat, noch so eine Sache wie in Kanada, wo Norris Piastri ins Auto gefahren ist, jetzt umgekehrt, ja, das kommt nicht gut und das will man auch nicht. Das hätte auch die Stimmung im Team wieder verschlechtert bei den beiden Fahrern. Ob die jetzt so gut ist, weiß ich nicht, aber immerhin, es gab keinen Crash und ein Resultat am Ende, das für Norris ausgegangen ist. Und ja, ich glaube, wenn Zac Brown am Rennen lächelnd sagt, ist doch, was wollt ihr, sie haben sich doch an alle unsere Regeln gehalten, dann hätte er das nicht mehr gesagt, wenn die 2 Zentimeter, die, so hat es ausgehend gefehlt haben, Piastri, Norris doch ins Auto gefahren wäre, dann hätte er, glaube ich, nicht mehr gelacht. Also ich denke, es war den Jungs ein bisschen zu viel, was da Piastri versucht hat. Aber ich bin überzeugt, er wird es immer wieder machen.
Ja, du hast schon gesagt, der einsame Wolf, der kaltblütig die Chancen dann auch nutzen will. Ja, denkst du, da wird trotzdem nochmal intern im Team drüber gesprochen? Also sie klangen jetzt alle euphorisch und ist alles gut gegangen, hat sich in die Regeln gehalten. Aber denkst du, dass da trotzdem Norris das mal ansprechen wird? Der ist mir zweimal fast in die Karre gefahren.
Ich glaube noch nicht, aber Andrea Steller, der Teamchef, ist sehr, sehr ehrgeizig. Ich kenne ihn schon lange und er ist auch relativ offen, manchmal bei den Interviews so, wenn man zwischen den Zeilen liest, wie er gestern auch die Fahrer mehr oder weniger kritisiert hat, ja, kann schon sein, dass sie nicht alles rausgeholt haben aus dem Auto. Also der verlangt schon viel und ich glaube, der wird schon Piastri sagen, das war jetzt auch ein bisschen Glück, dass es nicht gekracht hat, lass es nicht mehr drauf ankommen. Bis dahin und nicht weiter. Und das war ein bisschen, glaube ich, der Schritt zu viel, was der Piastri versucht hat.
Ja, ihr könnt gerne mal an dieser Stelle in die Kommentare schreiben. Eure Antwort jetzt zur Frage, die ich jetzt auch Ralf stelle. Denkst du, es wird nochmal richtig knallen auf der Strecke zwischen den beiden in dieser Saison?
Naja, es hat in Kanada geknallt. Es war schon mal ziemlich knapp und heute war es wieder richtig knapp. Ich glaube, Piastri legt es einfach drauf an. Ich meine, der will Weltmeister werden und er will auch immer gewinnen und nicht nur gewinnen, sondern Norris immer wieder zeigen, pass auf, ich bin hier der stärkere Fahrer bei McLaren, ich bestimme hier, wie gefahren wird, Ich bin das Alpha-Tier, das kommt so mit jeder Phase seines Körpers, auf seinem Verhalten auf der Rennstrecke rüber. Natürlich wird er es immer wieder versuchen. Und vor allen Dingen, wenn beide ausfallen, bleibt er in der WM vorne. Jetzt sind es nur noch, glaube ich,
9 Punkte sind es.
9 oder 11 müsste ich nochmal nachrechnen. 9, ja. Okay, dann, aber das würde halt beim letzten Rennen, würde er 100% der Kollision riskieren, weil dann wäre, wenn keiner punktet, ist er vorne. Also das ist schon erkennbar, dass Piastri alles macht, um Weltmeister zu werden.
Ja, das ist auf jeden Fall erkennbar. Und jetzt mittlerweile, also du hast es ja auch schon in den anderen Videos gesagt, aber Helmut Marko hat ja nach dem letzten Rennen gesagt, das Thema WM ist noch nicht ganz durch. Können wir jetzt sagen, dass es ganz durch ist? Also Verstappen hat jetzt 97 Punkte Rückstand.
Wenn man beide McLaren-Fahrer und vielleicht, wenn man heute das Rennen sieht und die Pace von Red Bull, Leclerc und Russell für 4 Rennen entführt wäre, gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber realistisch gesehen ist das durch. Nicht nur von den Punkten her, sondern dass der Red Bull halt heute in Ungarn das ganze Wochenende einfach keine Pace hatte, mit den Reifen nicht klarkam, mit Balance nicht hingekriegt hat. Verstappen, ja, die Laune war deshalb gut, weil er sich ja jetzt entschieden hat, oder andersrum, die Laune war nicht ganz so schlecht, weil er sich ja entschieden hat, mit dem Team jetzt nochmal anzugreifen und gemeinsam nächstes Jahr die Kurve wieder zu kriegen. Aber es war schon frustrierend, wenn ein vierfacher Weltmeister da im Mittelfeld rumdümpelt und noch nicht mal an dem Lawson vorbeikommt am Ende, also dem Junior-Team.
Stimmt, Lawson sogar davor auf Rang 8, 3 Sekunden hinter Kampf Verstappen ins Ziel, der auch lange unter Bortoleto hing. Ja, und für Verstappen kann es vielleicht sogar, na, wobei, je nachdem wie die Strafe ausfällt. Es gibt ja noch die Untersuchung gegen ihn, da geht es um den Zweikampf mit Lewis Hamilton. Also generell schaut man sich das mal an, die schnelle Links im zweiten Sektor zu beginnen, ist Verstappen in Reihen. Hamilton dann von der Strecke runter, Verstappen hat das Überholmanöver dann beendet und ja, war dann davor. Und das hat man sich jetzt, wird man sich jetzt mal anschauen, ne?
Ja, die Vier hat praktisch ein Schreiben rausgebracht, dass beide um 17.15 Uhr zu den Rennstewards mussten, ihre Aussagen machen, aber nur einer ist angeklagt. Es wird gegen Max ermittelt, wegen forcing another driver off the track. Das heißt, man untersucht, ob er wirklich Hamilton rausgedrängt hat und dann wird es eine Strafe geben. Da er der Letzte war, der nicht überrundet worden ist, glaube ich, würde die 2 Punkte behalten. Aber man muss gucken, ob es nicht eventuell dann Strafpunkte wieder geben würde.
Zum Glück wurden nach Österreich welche gestrichen. Ja. Aus Sicht des Holländers. Wobei, gut, ich glaube, wenn der eine Rennpause hat, ist jetzt in dieser Saison, würde ihn das gar nicht mal so sehr stören, oder?
Nee, es ist ihm egal. Ich habe mitgekriegt, was er am Rennen noch gesagt hat. Er musste ja zu den Stewards. Also er sagt, das Rennen hat ihn nicht so sehr geschockt, weil das ganze Wochenende war mies. Und ob er jetzt 9. wird, 10. oder keinen Punkt, das ist ihm ziemlich egal. Er wundert sich nur, dass er zu den Stewards muss. Er hat die Situation so beschrieben, dass er Hamilton halt überholen wollte. Und der wäre dann erschrocken und wäre deshalb neben die Strecke gefahren. Also hat ihn nicht berührt, gar nichts. Hamilton wurde auch schon danach befragt und er sagt, ja, bestätigt das ein bisschen, er sei Verstappen plötzlich im Rückspiegel und hat dann rübergezogen, um seiner Meinung nach einen Unfall zu verhindern. Das sind wahrscheinlich auch etwa die Aussagen, die Stewards näher hören müssen. Und ja, dann müssen die jetzt entscheiden. Meiner Meinung nach, da es keine Kollision war und Hamilton, ich vielleicht doch die Linie hätte behalten können, ohne das gerade schwierig zu sagen, kann man es auch so durchgehen lassen. Es ist ja nichts passiert. Aber ich befürchte, sie werden Max Verstappen bestrafen. Dann gucken wir mal, was passiert. Und ja, vielleicht macht er ja wieder seinen Lieblingssatz. Das habe ich jetzt so mitgekriegt, dass er Ayrton Senna zitiert. Das hat er früher bei den Rennstewards auch schon gemacht und vielleicht auch heute wieder mit dem berühmten Satz. Wenn ich eine Lücke sehe und nicht in die Lücke reinfahre, bin ich kein Rennfahrer mehr. Also das wäre heute wieder angebracht. Und bin mal gespannt, ob er das sagt, aber Wie gesagt, es geht nicht um Platz 1, 2 oder 3, es geht wenn maximal nur um Strafpunkte für Verstappen. Der Frust ist eh da, eigentlich ist es ihm egal, habe ich den Eindruck.
Ja, also 2 Punkte da mitgenommen und damit jetzt wirklich die WM-Tür komplett zu, muss man da ja schon sagen. Ja, dann, Ralf, springen wir nochmal zurück an die Spitze. Also Norris vor Piastri. Dann kommt George Russell und nicht Charles Leclerc, der das ja, erste Renndrittel eigentlich, muss man ja sagen, noch kontrolliert hat. Für den ging es dann, ja, längeres drin gedauert hat, eigentlich immer nur weiter nach hinten, ist am Ende Vierter geworden. Ja, und was war da los bei der Scuderia?
Das weiß ich auch nicht, weil die haben in Rätseln gesprochen. Du sagst, er hat das Rennen kontrolliert. Ja, kann man so sagen. Also der Speed war da. Im ersten Stint auch noch im zweiten, aber im dritten, er sagt ab Runde 40, was Hör sagt, ich weiß nicht, ob es 40 oder nicht. Jedenfalls ist plötzlich das Tempo des Autos 1,5 bis 2 Sekunden langsamer geworden. Leclerc hat gesagt, es ist nicht mehr, es ist unfahrbar. Hat dann erzählt, ihr hättet auf mich hören sollen, ist dann später wieder zurückgerudert und sagt, ja, es gab ein technisches Problem am Auto, am Chassis wohl, konnte oder wollte aber nicht genau sagen, was es war und Vasseur konnte und wollte es auch nicht sagen. Also irgendwas muss am Auto schiefgelaufen sein, gebrochen, irgendwas, was dazu geführt hat, dass er plötzlich so richtig an Tempo verloren hat und nicht mehr um den Sieg und auch nicht mehr ums Podium dann fahren konnte. Natürlich war er frustriert, aber ich denke, morgen denkt er, naja, wenn es einen technischen Grund dafür gibt, dann haben wir trotzdem ein ganz gutes Wochenende gehabt, weil es dann einfach Pech war. Aber der Speed war da, er ist Pole gefahren und natürlich im Vergleich zu seinem Teamkollegen Lewis Hamilton war er der Prinz von Ferrari am Wochenende. Also ich glaube, dann würde er ein bisschen anders denken und das Ganze auf Pech schieben, wenn beim Chassis irgendwas gebrochen ist und nicht die Ferrari-Strategie oder sonst was, dann die Schuld geben. Aber er hat das ja nach dem Rennen auch schon wieder relativiert.
Ja, und am harten Reifen lag es ja auch nicht, denn der hat ja beim mittleren Stint wunderbar funktioniert. Da konnte auch Piastri hinter sich halten. Und dann im letzten Stint ging ja nichts mehr. Er hat sehr viel rumgeflucht, das stimmt. Aber ja, gucken wir mal, wie das da weitergeht. Hat Piastri ja auch in der PK gerade noch gesagt, ne, dass man gar nicht von der McLaren-Dominanz zwingend ausgeht nach der Sommerpause, sondern dass das alarmierend war, was Ferrari da geliefert hat. Ist das auch so ein Hoffnungsschimmer für Hamilton, der heute 12. wurde?
Ja, aber nur dann, wenn der Ferrari, wie er jetzt auf der Strecke ist, nicht für ihn eher ein Problem ist und für Leclerc eher der Vorteil. Also er muss schon gucken, dass er mit dem Auto, das jetzt mehr oder weniger so bleiben wird bis Ende des Jahres, einfach besser klarkommt. Ich rede ja wirklich seine Probleme mit der Hinterachse, mit Bremsen und man sieht auch zum Beispiel, dass Leclerc viel bremst und dann einlenkt. Hamilton hat immer noch den Fahrstil beim Lenken noch zu bremsen, also bremsen und dann immer noch zu lenken und das liegt dem Ferrari wohl nicht so und da verliert er viel Zeit oder dann blockieren mal die Räder. Da muss er sich halt einfach drauf einstellen. Ich glaube, das ist so neben seinem Selbstbewusstsein, das er wieder aufbauen muss, rein technisch. Das Problem.
Bin gestern auch einen Kommentar, da hat einer geschrieben, Lewis Hamilton kommt mit diesen Ground-Effekt-Autos, mit dieser Generation nicht zurecht. Würdest du es auch unterstreichen oder ist das eher so ein Ferrari-typisches Problem? Weil letztes Jahr war er auch schon nicht so gut.
Nee, letztes Jahr, naja, Russell war besser letztes Jahr, das stimmt. Ich würde es jetzt nicht auf die Ground-Effekt-Autos beziehen, sondern mit denen ist er früher auch klargekommen. Klar, da war er jünger. Ich glaube eher, es hängt genau mit diesem Fahrgefühl zusammen, das der Ferrari ihm vermittelt. Ob das jetzt Ground-Effekt mehr oder weniger ist, glaube ich, hat damit nichts zu tun. Er muss sich einfach in das Auto reinversetzen und darf nicht erwarten, dass Ferrari ihm das Auto dann so hinstellt in Zukunft. Also er muss, glaube ich, an sich arbeiten, was den Fahrstil betrifft.
Gucken wir mal, ob ihm das gelingen wird. Ja, heute 12. war da dieser DRS-Train, dass jeder DRS hat, dann keiner kam da so wirklich voran oder wurde durchgereicht. Ja, ist das dann auch schon die ganze Analyse oder wie würdest du seinen Tag heute bewerten?
Ja, es war ein bisschen besser als Qualifying, aber ja, er war halt steckt im Verkehr fest. Das heißt, wenn die vorne DRS haben und er auch, dann nutzen auch die neuen Reifen nichts, und dass es ein bisschen schneller ist, weil er dann einfach nicht auf dieser kurzen Gerade den Überspeed bekommt, um locker überholen zu können. Das nennt man ja deshalb auch diesen DRS-Zug. Und ich finde, vom Speed her war er jetzt nicht so schlecht. Also war er ja auch im Qualifying auch nicht. Das haben wir ja gestern erklärt. Er war gar nicht so viel zurück gegen Leclerc. Da gab es schon größere Rückstände. Aber gerade in Ungarn, wo die Abstände so klein waren, waren die 2-3 Zehntel halt entscheidend, ob du in Q2 oder Q1 kommst oder in Q2 hängen bleibst. Das war eigentlich sein Pech. Das Rennen war eigentlich nach dem Qualifying schon beendet. Also von den Zeiten her und so war es ganz okay, fand ich. Aber er hat auch gesagt, ja, es hat sich nichts geändert, und auch nach dem Rennen heute war er frustriert, aber wollte jetzt nicht gleich wieder den Helm an den Nagel hängen, sondern sagt, ja, er freut sich jetzt mal auf die Sommerpause und hat ein paar Tage nichts zu tun, Batterien neu aufladen. Also es hört sich jetzt schon ein bisschen nicht mehr ganz so pessimistisch an.
Und dann gucken wir jetzt mal auf noch auf diesen Zweikampf zwischen Russell und Leclerc. Russell hat innen reingebremst, Leclerc dann moving under braking. War das für dich das klare Vergehen? Also da war die 5-Sekunden-Strafe auch gerecht, war sie zu wenig? Wie ordnest du das ein?
Ich denke ja. Er war schon beim ersten Mal hart an der Grenze, und man weiß ja, dass Russell immer schnell dabei ist. Nicht nur mal kurz zu zucken und zu schimpfen, nein, da gibt es ja richtige Schimpftiraden. Der hält ja fast Reden wie vom römischen Senat früher, wenn es darum geht, einen Fahrer anzuschwärzen. Inhaltlich hat er wohl recht. Das haben die Stewards auch so gesehen. Leclerc hat ein bisschen zu sehr in der Bremszone das Auto nach rechts bewegt. Das, was Russell angeprangert hat. Und die 5 Sekunden gehen in Ordnung, aber wir haben ja eh nichts geändert. Also, weil der Abstand hinten war ja fast 30 Sekunden. Also, ob die 5, 10 oder 15 gibt es jetzt am Ergebnis, jetzt nichts geändert. Aber natürlich, Regeln sind da, dass man sie einhält, und egal, ob das jetzt ergebnisabhängig ist oder nicht, die Stewards müssen da halt auch durchgreifen, und wenn sie der Meinung sind, das war jetzt ein Regelverstoß, dann müssen sie diese 5 Sekunden geben, die halt üblich sind bei so einem Manöver.
Ja, und wenn es dann doch gekracht hätte und beide ausgeschieden wären, dann wäre noch das eingetreten, was du mir auch so gestern ein bisschen gehofft hast, nämlich ein Alonso hätten wir dann auf dem Podium gesehen. Der ist am Ende 5. geworden. Hat der heute das Maximum rausgeholt aus dem Aston Martin?
Ja, ich meine, er ist vom 5. losgefahren, ist als 5. ins Ziel gekommen, hat sein Ding gemacht, ist sehr lang mit den gelben Reifen, erst ins Slint gefahren, hat einen Stop gemacht und war eigentlich immer relativ safe, den Platz zu behalten. Er hat wieder einen super Job gemacht, wie man ihn kennt, fehlerlos, konstantes Tempo, konnte das Rennen lesen und auch mit den Reifen umgehen, das war Alonso, wie wir ihn kennen.
Ja, hat sich ja auch Norris am Start geschnappt, der da, wie du schon gesagt hast, dann noch eingeklemmt war, ihm da die Tür zugeschlagen wurde, aber den musste er dann schnell ziehen lassen, und dann konnte er auch die Pace da nicht mitgehen, aber er konnte das Rennen vor seinem Teamkollegen beenden, der aber auch einen guten Job gemacht hat, oder? Also Stroll 9 Sekunden hinter Alonso ins Ziel gekommen, gut, der wurde jetzt noch von Bortoletto kassiert, aber würdest du sagen, auch eine gute Leistung heute?
Ja, absolut. War im Qualifying schon gut, und auch heute hat er bewiesen, dass, wenn er mit dem Auto klarkommt, auch Leistung bringen kann. Also Aston Martin kann zufrieden sein mit dem Wochenende.
Ja, die haben auch richtig Punkte gemacht. 16 an der Zahl. Ja, Bortoletto, den haben wir auch gerade erwähnt, 6. Der hat auch für Sauber einige Zählerchen mitgenommen, im Gegensatz zu Hülkenberg, der ja von hinten losgefahren ist und am Ende 13. wurde. Aber sprechen wir erstmal bei den Brasilianer. Bei dem, wir sprechen oft über Fahreraktien, Sainz schießt gerade weiter nach oben, oder?
Ja, er hat, das Auto war halt nicht gut am Anfang, und da war Hülkenberg im Rennen klar überlegen, aber jetzt ist er im Qualifying besser. Das führt dazu, dass er weiter vorne startet und er zeigt sein Talent und seine Konstanz, dass er auch fähig ist, dann ein Auto gut durch das Rennen zu führen und Punkte zu machen. Hat er super gemacht heute. Aber das zeigt nur, dass der Sauber nach dem Update, das er gekriegt hat, wirklich, besonders im Rennen, Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Und es ist ja kein Zufall, dass das jetzt Bortoletto schon wieder unter den ersten 10 ist, sogar Sechster wurde. Und wenn Hülkenberg nicht die Qualifying-Probleme hätte im Moment, war der Speed im Rennen bei ihm jetzt auch nicht schlecht. Also er ist ein gutes Rennen gefahren, aber da, wo er halt losgefahren ist und dann noch eine 5-Sekunden-Strafe, weil er ein bisschen angerollt ist beim Start, was für die Stewards dann Fehlstart war, dann wären auch fast Punkte möglich gewesen. Also der Speed war da.
Ja, der hat auch am Anfang auch viel Plätze gut gemacht, war dann auch schnell irgendwie auf 14 und 13, aber genau dann kam die Strafe dazu. Ja, also aber das sind noch gute Aussichten aus deutscher Sicht. Haben wir schon über Hamilton gesprochen, der ja so unter den aktuellen Sorgenkindern, sag ich mal, bei uns gelistet ist. Antonelli hat heute zumindest einen Punkt geholt. Russell auf dem Podium, er 10. Ist das, ja, wie stufst du das ein?
Naja, auf jeden Fall wieder ein kleiner Fortschritt. Wenn man sieht, wo Russell ins Ziel gekommen ist, ist das natürlich immer noch ein Riesenunterschied. Aber er hat zumindest einen Punkt geholt, ist ein sauberes Rennen gefahren. Der Speed war natürlich nicht so, wie er sich das selbst erwünscht hat, aber es war so ein kleines Licht am Ende des Tunnels mal wieder. Ich glaube, das konnte er gebrauchen vor der Sommerpause, damit er nicht mit ganz negativen Gefühlen, ähnlich wie Hamilton, dann in die Sommerpause geht. Darauf kann man aufbauen. Und Mercedes hat das Auto zurückgebaut, die hat die alte Hinterradaufhängung wieder. Da fühlt sich Antonelli einfach wohler mit dem Auto. Und dann hast du auch mehr Selbstvertrauen und machst auch keine Fehler und fährst ein bisschen schneller, als du vielleicht mit dem Auto fahren könntest, dem du überhaupt nicht vertraust. Also toll war es nicht, aber es war ein Schritt nach vorne.
Ja. Und abschließend, Ralf, wir hatten auch noch wieder einen hohen Besuch bei der Formel 1 an diesem Wochenende. Der Ex-Formel 1 Zampano ist wieder dabei gewesen, Bernie Ecclestone, und der hat ein paar interessante Sachen gesagt.
Ja, die habe ich so mitgekriegt. Es gab ja die Gerüchte, dass eventuell er und Christian Horner sich Anteile zusammen am Alpine-Team kaufen könnten. Und dann meinte, da ist überhaupt nichts dran. Er gewinnt ein Safety-Car, ein Rennen, oder Lewis Hamilton wird doch noch das 8. Mal Weltmeister. Also es war schon sehr spöttisch. Und er sagt, da ist gar nichts dran. Und ob Horner wieder zurückkommt, sagt er, ja. Sein Ziel war immer, einen Anteil am Team zu haben. Das hat er bei Red Bull nicht gekriegt. Und das könnte sein Ziel sein, aber nicht zusammen mit ihm bei Alpine und was Hamilton betrifft. Er hat so viel geleistet, er wünscht ihm alles Gute. Ich hoffe, er ist vernünftig und nicht, dass in der Zukunft noch was passiert. Also eigentlich war das ein Aufruf, also er soll zurücktreten, wenn man Bernie Ecclestone kennt.
Ja, also jetzt hast du ja gesagt, was Bernie zu diesen Gerüchten gesagt hat mit Horner und Alpine. Was sind denn deine Infos da gerade? Kannst du dir das vorstellen, dass da was passiert?
Nein, wenn Bernie das so sagt, dann glaube ich ihm das. Dann sind die Gerüchte nur Gerüchte und das kann man vergessen. Sonst hätte ich ja, warum soll er denn lügen? Das sagt man dann anders. Und ich meine, er war so spöttisch, er gewinnt Safety Car ein Rennen oder Hamilton wird ab. Das ist schon eindeutig, dass er null Interesse daran hat.
Klar. Gut. Ja, Ralf, wir haben in der Sommerpause natürlich auch noch ein bisschen was vorvideotechnisch. Dennoch jetzt nochmal der Ausblick auf die letzten 10 Rennen, die wir dann nach der Sommerpause noch haben werden. Wie geht das aus im WM-Kampf? Was ist so deine Prognose?
Ach, das ist mir zu früh. Wir müssen erstmal. Es kommt darauf an, welches Team noch weiterentwickelt. Ich glaube, viel passiert da nicht mehr. Red Bull versucht nochmal ein bisschen Teile zu kriegen. McLaren, glaube ich, macht auch nicht mehr so viel Entwicklung, weil es können ja nur eigentlich 2 Fahrerweltmeister werden, nämlich die beiden McLaren-Fahrer. Die gehen auch schon auf 26, was ja ein bedeutender Schritt ist im Reglement. Also der jetzt noch ein bisschen weiterentwickelt, der wird aufholen oder stärker sein, aber grundsätzlich, glaube ich, wird sich nicht mehr viel im Performance-Ranking ändern. Kann man nicht erwarten.
Und zwischen Norris und Piastri?
Ja, tagesformabhängig, streckenabhängig, je nachdem, wer besser drauf ist, das wird genauso werden wie die letzten 3-4 Rennen. Kaum eine Prognose zu stellen. Ich bin immer noch der Meinung, Piastri ist der gnadenlosere Typ, der mehr riskiert für den Sieg. Norris ist mehr der Mannschaftsspieler, der auch sensibler ist. Aber vielleicht auch ein bisschen schneller, wenn er alles zusammenkriegt. Also es wird spannend werden.
Absolut, ja. Ging ja allein diesem Wochenende schon wieder hin und her. Erst Norris, dann Piastri, jetzt wieder Norris vorn. Also da können wir uns was drauf freuen. Und auch sie selbst haben in der PK gesagt, es sind wirklich marginale Unterschiede zwischen den beiden.
Ja.
Das macht's so spannend. Wir freuen uns drauf, Ralf, und danke für deine Zeit. Und
Okay.
bis dahin. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.